Ich glaube, wir sind an einem Punkt, wo durch diese unausreichende Arbeit der Behörden plus der öffentlichen Wahrnehmung und dieser Meme-Instrumentalisierung eigentlich eine juristische Aufklärung kaum noch möglich ist, weil so eine riesige Lautstärke da herrscht.
Ich glaube, dass es einen ganz großen Informationskrieg gerade gibt.
Das ist eine klassische Form von Desinformation.
Ja. Und das funktioniert wunderbar.
Jeffrey Epstein ist kein Monster mehr, sondern er ist ein Meme.
Der größte Trick von Donald Trump ist bis heute, die Leute glauben zu machen, dass er ein Idiot ist.
Ein falsches Wort. Ein geleaktes Dokument. Ein Shitstorm, der eine Karriere beenden kann. Doch warum wird der eine Skandal zum Desaster, während der andere spurlos verpufft? Hier treffen zwei Perspektiven der Kommunikation aufeinander. Philipp Jessen, der als Mitglied der Stern-Chefredaktion die Schlagzeilen der Republik mitprägte und heute als Gründer von Story Machine die Kommunikation für Konzerne formt. Und Charles Barr, der bei TikTok Deutschland Algorithmen gestaltete und heute als strategischer Berater Unternehmen für die digitale Welt wappnet. Gemeinsam dekonstruieren sie die größten Kommunikationsskandale unserer Zeit. Ungefiltert, analytisch und ohne falsche Gnade. Willkommen bei How to get cancelled online fast.
Okay, Philipp, du musst einmal erklären, glaube ich, warum sitzen wir heute hier zusammen?
Finde ich eine sehr, sehr gute Idee und ich glaube, wir sagen, wir sollten einmal auch abgleichen, ob wir aus den gleichen Gründen hier sitzen. Also wir haben die Idee gehabt, einen anlassbezogenen, ganz, ganz wichtig, anlassbezogenen Podcast zusammen zu machen. Das heißt sozusagen, immer wenn es ein Thema gibt, das kommunikativ große Wellen schlägt, wollen wir uns zusammenfinden, wollen wir uns zusammentreffen, egal wo wir auf der Welt sind, zusammenkommen und das diskutieren.
Genau, und das eben aus dem Problem heraus, dass wir gesehen haben, okay, es gibt eigentlich keinen guten Podcast in Deutschland rund um Kommunikation, der genau das so beleuchtet. Ob es gut wird, das können nicht wir entscheiden, das werden die Algorithmen entscheiden.
Richtig.
Aber das ist die Idee dahinter und ich bin mal gespannt, wie viele Shitstorms wir dieses Jahr beleuchten werden.
Richtig, ich dachte gerade, du machst einen Punkt, denn es gibt keine guten Podcasts in Deutschland, Punkt, aber es kam ja auch der Nachsatz über Kommunikation. Aber wir geben unser Bestes und mal gucken, was wird.
Jawohl. Okay, welches Thema haben wir uns heute rausgesucht?
Epstein haben wir uns rausgesucht, weil natürlich seit der Veröffentlichung der Files ist wirklich buchstäblich der größte Shitstorm ist, glaube ich, aller Zeiten. Und zwar wirklich, da muss man das Wort Shitstorm wirklich wörtlich nehmen. Denn was da für eine Scheiße hochkommt, ist wirklich unglaublich.
Wenn du jetzt in zwei Sätzen zusammenfassen müsstest, was ist das Faszinierende daran, wie die Kommunikation rund um diesen Skandal stattfindet? Was würdest du sagen?
Dann würde ich antworten, dass ich das in zwei Sätzen nicht zusammenfassen kann, weil das ist nämlich auf kommunikativer Ebene und das ist ja nochmal ganz wichtig. Ich glaube, vorweg das zu sagen, wir wollen ja keinen moralischen, keinen journalistischen, keinen investigativen Podcast hier machen, sondern wir wollen das wirklich versuchen, auch wenn das nicht immer möglich sein wird, gerade in diesem schrecklichen Fall. Wir werden versuchen, das wirklich relativ kühl und rational durch eine kommunikative Brille uns anzugucken. Und wenn du dir anschaust, was ist da kommunikativ passiert, also auf allen Ebenen, bei den Ebenen der Opfern, aber auch auf Ebene der Täter, Ebene der Behörden, Ebene des amtierenden Präsidenten, ist es wirklich ein hochkomplexer, hochkommunikativer Fall. Es fängt damit an, wie Epstein kommuniziert, aber auch wie dieses Männernetzwerk intern ja miteinander kommuniziert hat.
Ja.
Ja, vollkommen offen, vollkommen naiv, vollkommen angstfrei entdeckt zu werden. Ja. Also da sind, und man muss ja wirklich sagen, dass dieses System am Ende ja auf einer Art und Weise der Kommunikation beruht, weil das, was er getan hat, was er für Welten zusammengebracht hat, nämlich die größten Triebfedern eigentlich, Geld und Sex, ja, vermengt hat zu seinem System, beruht am Ende darauf, wie er mit diesen Leuten kommuniziert hat.
Mhm. Also ich glaube, es ist wichtig, am Anfang kurz auch gerade halt noch einmal über die Opfer zu sprechen. Ich glaube, gerade aus meiner Generation heraus, was man halt sieht, ist, Jeffrey Epstein ist kein Monster mehr, sondern er ist ein Meme. Und das war wahrscheinlich genauso von Donald Trump und vielen Akteuren geplant. Was aber dadurch passiert, ist natürlich, dass es so eine zweite...
Was meinst du damit, er ist ein Meme?
Also wenn du dir anschaust, was bei den Menschen hängen bleibt, dann siehst du ja, dass das Ganze eigentlich in drei Schritten stattfindet. Im ersten Schritt hast du diese pure Ironie, die durch diese unzähligen Memes ausgelöst wird. Mhm. 54.000 allein auf TikTok, die dazu kreiert werden. Es gibt ganze Fan-Accounts, ich habe mir heute Morgen einen angeschaut, 50.000 Follower und hat einen Link im Profil drin stehen, wo du einen Pulli mit Epstein und einem lustigen Spruch drauf kaufen kannst. Und was man, glaube ich, daraus mitnehmen kann, ist, für viele Menschen wird das Leid, was den oft Jungfrauen, irgendwie 13-jährigen Mädchen und so angetan wurde dort, ja wesentlich mit mehr Distanz eigentlich dargestellt, dadurch, dass es jetzt Ironie und lustig aufbereitet wird. Mhm. Und ich glaube, das große Problem ist einfach, Jeffrey Epstein wird zu einem Meme von dem Monster, was er wahrscheinlich war, durch die Tatsache, dass diese ganzen Postings eigentlich in Hintergrund rücken lassen, was den Frauen damals passiert ist.
Das finde ich eine sehr steile These, weil also ich habe noch nicht das Gefühl, dass wir da sind, dass es ironisiert wird. Das mit TikTok habe ich auch gesehen, dass du diesen Pullover angeblich bei Zara kaufen kannst und das ist jetzt irgendwie, ich habe vorhin auf TikTok gesehen, das sind übrigens die Uhren von Jeffrey Epstein, ich bin ein großer Uhrenfan und da wurden mir die Uhren vorgeschlagen. Das spricht für deine These. Andersrum muss ich aber sagen, dass ich ehrlich gesagt eher denke, nee, also dass wir schon am Punkt der Ironisierung sind, das sehe ich ehrlich gesagt noch nicht. Was ich eher sehe, ist ein anderer Fall. Und das ist ja gerade der kommunikative Kampf, der da gerade abläuft. Ich habe mal mit einem Polizisten gesprochen, einem deutschen Polizisten, der Fälle von Entführungen und auch Mord bei Kindern aufklärt. Und der hat gesagt, das Aufklären von diesen Mordfällen ist einzig und allein eine Frage von Kapazitäten. Wie viele Polizisten packen wir auf den Fall? Du kannst eigentlich jeden Mord, du kannst jeden Entführungsfall, kannst du lösen, wenn du genügend Kapazitäten darauf hast. Und worauf basieren die Kapazitäten? Die kapazitieren auf öffentlichem Druck. Das heißt, wenn Eltern, wenn das Kind entführt ist, wenn ein Kind ermordet worden ist, wenn es einen hohen öffentlichen kommunikativen Druck gibt, ist die Polizei dazu angehalten, natürlich diesen Fall zu lösen, weil die Öffentlichkeit zuguckt. Das heißt, es werden je mehr Kapazitäten draufgesetzt. Und wo ich eher das Problem gerade sehe oder die Herausforderung sehe, ist dieses alte Mediengesetz, was wir alle kennen, irgendwas bleibt immer hängen. Ja? Und das ist ein Skandal, den es in der Form meiner Meinung nach noch nie gegeben hat. Aber da draußen, dieses alte Mediengesetz, irgendwas bleibt immer hängen, ja, das gilt heute nicht mehr. Warum? Weil da draußen so eine Lautstärke ist, so viel passiert, dass eher dadurch, glaube ich, das Leid zurückgedrückt wird. Aber auf einmal redet ganz Amerika redet gar nicht mehr über die Opfer, die jetzt klugerweise übrigens beim Super Bowl eine Anzeige oder einen Clip geschaltet haben, wo normalerweise nur Dunkin' Donuts irgendwelche riesen Clips schaltet. Aber es wird auf einmal geredet darüber, ob das Bad Bunny Spanisch gesungen hat oder gerappt hat bei der Halbzeitshow. Das heißt, das ist das große Thema. Schafft man es eigentlich, das Leid der Opfer kommunikativ so weit oben zu halten, dass es wirklich vor allen Dingen für die Täter am Ende eine Konsequenz gibt. Und das bezweifle ich übrigens auch, weil ich auch das Gefühl habe, dass sich das so schnell dreht, dass es unter Umständen einfach nächste Woche ein anderes Thema gibt.
Jetzt kann man sagen, okay, wir haben wahnsinnig viel öffentliche Aufmerksamkeit auf den Fall. Wir hatten 500 Menschen im Review-Team des Department of Justice in den USA, die dafür zuständig waren, diese 3,5 Millionen Seiten durchzuarbeiten.
Ja.
Und trotz dessen sind ja 3,5 Tausend Seiten nahezu ungeschwärzt oder unausreichend geschwärzt veröffentlicht worden, die Nacktfotos von den Opfern beinhalten, die Namen beinhalten, die Kontodaten beinhalten und Co. Also haben jetzt mehr Ermittler wirklich dazu geführt, dass die Aufarbeitung sauberer war, wenn halt schon Stunden später auf Reddit rumgeht, oh, hier gibt's 6 verschiedene Varianten, wie geschwärzt wurde. Ich glaube, wir sind an einem Punkt, wo durch diese unausreichende Arbeit der Behörden die Opfer zu schützen, plus der öffentlichen Wahrnehmung und dieser Meme-Instrumentalisierung, eigentlich eine juristische Aufklärung kaum noch möglich ist, weil so eine riesige Lautstärke da herrscht. Das ist ein bisschen wie, finde ich, die Frage, die wir jetzt nicht beantworten müssen, aber Christina Block und das Ermittlungsprotokoll. Hat das Ganze jetzt den Prozess erschwert? Macht das den überhaupt noch real möglich? Hat das irgendwelche Implikationen? Aber eigentlich ähnlicher Fall hier, weil durch diese riesen Lautstärke und Aufmerksamkeit plus die unausreichende Schwärzung eigentlich, wie es ja allen Verschwörungstheoretikern da draußen wahnsinnig einfach machen, zu sagen, oh wow, das war eine Riesenkomplott der Regierung. Ne?
Das stimmt, das ist erst, also Verschwörungstheoretiker, das ist jetzt ehrlich gesagt erstmal auch ein Punkt, da bin ich auch mal ganz gespannt, was dieser Fall für den Ruf oder für die Wahrnehmung von sogenannten Verschwörungstheoretikern bedeutet, weil natürlich sehen wir jetzt ja auch gerade, die Berliner Zeitung hat gerade einen Artikel veröffentlicht, der davon handelt, ob man Xavier Naidoo jetzt eigentlich rehabilitieren müsste, weil er ja immer recht gehabt hat, was natürlich totaler Nonsens ist. Nichtsdestotrotz ist es natürlich so, dass das schon sehr, sehr spannend ist, dass natürlich es ähnliche Theorien gab über Hollywood und über den Pizzaring und über ähnliche Dinge und zu gucken, welchen Impact hat das auf Verschwörungstheorien in Zukunft, weil man immer sagen kann, ja, bei Epstein haben auch alle gesagt, das war so nicht. Ich glaube halt immer sagen, das Thema bei Verschwörung, und das ist ja das Problem in der Kommunikation der Behörden, das lässt wahnsinnig viel Freiraum wieder den Leuten zu unterstellen, dass das System nicht funktioniert. Und das ist ja das, was kommunikativ einen viel, viel größeren Impact hat, dass die Leute ja ein totales Glaubensproblem haben mit der politischen Elite. Das ist eigentlich ehrlich gesagt wie damals bei Nixon. Ja? Also der Fall Watergate, was war das, was eigentlich das Schlimmste war? Das Schlimmste war, dass der Präsident der Vereinigten Staaten verwickelt war in so eine Affäre. Und das hat ja bis heute eine Nachwirkung, dass US-Amerikaner unglaublich skeptisch ihren Behörden oder ihren politischen Institutionen gegenüber sind. Und das wird natürlich hier wieder genau penetriert, das Thema. Und die Frage ist ja bei sowas immer, es gibt ja nur zwei Möglichkeiten. Entweder es wird so deletiert aufgrund dessen, dass genau das passieren soll, dass es unglaublich viel Aufmerksamkeit gibt, unheimlich viel Geschrei, dass auf die Opfer geguckt wird und nicht auf die Täter, deren Namen übrigens alle geschwärzt sind, interessanterweise. Oder es ist halt reine Dummheit. Und das kann man ja ganz, ganz häufig nicht auseinanderhalten. Ja. Weil auch zum Beispiel, dass das Todeszertifikat von Epstein einen Tag vorher schon datiert worden ist. Das kann ganz viele Gründe haben. Es kann aber auch den Grund haben, dass irgendjemand einfach seine Uhr nicht richtig gestellt hatte, ne, und das reingeschrieben hat. Aber auf jeden Fall ist die Kommunikation der Behörden natürlich desaströs, weil sie weiterhin diesen Raum öffnet für Verschwörungstheorien und Unglaube ihr gegenüber.
Absolut. Und was wir jetzt schon sehen, ist, dass eigentlich nur 6% der Amerikaner dass nur 6% der Amerikaner zufrieden sind damit, dass das Ganze jetzt in der Form veröffentlicht wurde. Mhm. Also die sagen, okay, das war ausreichend. 2/3 sagen, okay, wir sind an dem Punkt, an dem wir glauben, dass die Regierung absichtlich Informationen zurückhält. Und knapp die Hälfte sind unzufrieden mit dem Prozess. Mhm. So, und das sind ja eigentlich die Folgen von in allererster Linie der Arbeit der Behörden. Lass uns mal kurz
drauf. Ja, und es ist eine Folge noch. Also ich meine, Donald Trump hat seinen Wahlkampf unter anderem darauf aufgebaut, dass er gesagt hat, I'm going to release the Epstein Files. So, das hat er gesagt. Und das war auch einer der größten Treiber, übrigens auch von Musk, ihn damals zu unterstützen. Und in der Sekunde, nachdem er gewählt worden ist, hatte das Ding auf einmal gar nicht mehr so eine ganz große Wichtigkeit. Und das ist so ein Punkt, da bin ich ganz gespannt. Also du hast natürlich sozusagen die Hardcore-Kommentatoren von Fox und Co., die jetzt auf einmal die vorher, wenn du das mal gegeneinander schneidest, die vorher gesagt haben, release the files, und jetzt auf einmal sagen, it's over, nobody cares anymore. Das ist schon interessant. Aber du siehst schon, dass dieses Thema und natürlich dass Kinder selbst bei teilweise Hardcore Trump-Anhängern, das löst schon was aus. Und ich glaube schon, dass das eine Größe und eine Gewalt hat, wo die Leute schon drauf gucken am Ende und sagen, Moment mal, da wurde uns was anderes gesagt und da muss hinterhergegangen werden.
Ja, ich finde, Trump ist ein gutes Stichwort. Ich habe mir natürlich im Vorfeld auch irgendwie Gedanken gemacht, okay, worüber kann man eigentlich in diesem Kontext reden? Und ich meine, ich bin da immer Fan davon, über die nüchternen Taktiken und Strategien zu sprechen und dann zu überlegen, okay, was kann man daraus irgendwie mitnehmen?
Ist natürlich schwer bei so einem Fall.
Also, genau. Ne,
weil das eine ist, ich hab bei mir zum Beispiel echt festgestellt, weil wir uns ja überlegt haben, also Trump, aber auch Prince Andrew, was würde ich jetzt machen? Also auch, wenn der jetzt anrufen würde, würdest du den Fall übernehmen?
Also wir haben bei uns das Credo mal gesagt, wir übernehmen Mandate für Menschen, die bereit sind, für ihre Fehler Verantwortung zu übernehmen. Und ich glaube, dass Prince Andrews größter Fehler wahrscheinlich war, damals dieses Interview zu geben. Weil du hast 3 Varianten.
Du kannst schweigen. Ja, das ist die Antwort. Aber würdest du es machen? Also wenn du sagst, das verstehe ich, wenn du sagst, die Verantwortung für ihre Fehler, aber es gibt sozusagen, also ich stelle die Frage aus folgendem Grund, weil ich mir Gedanken darüber gemacht und ich wollte mir Gedanken darüber machen, was würde ich Prince Andrew raten? Und ich ganz einfach gemerkt habe, dass selbst dieser theoretische Fall mein Gehirn nicht in der Lage ist, mir für den was zu überlegen, weil ich sozusagen dieses Thema Missbrauch von Kindern, das ist für mich natürlich so eine dicke rote Grenze, dass ich überhaupt gar nicht darüber nachdenken kann, wie würde ich da sozusagen jetzt eine Strategie entwickeln? Ne? Also ich glaube sozusagen, darum ist es, also mir fällt es total schwer, mir darüber Gedanken zu machen, weil ich glaube, das ist so eine wahnsinnige rote Linie, dass sozusagen mein Gehirn da zumindest total abschaltet und um da eine Idee zu entwickeln für so jemanden.
Was ich aber interessant finde, ist, wenn du dir das Kommunikationsverhalten von Donald Trump anschaust in dem Epstein-Skandal, dann siehst du, und das hat eine Universität untersucht letztes Jahr im November, dass jedes Mal, wenn zum Beispiel Fox News mehr berichtet hat über die Enthüllung der Files, dann ist Donald Trump eben mit 9 Themen um 0,28 Basispunkte mehr, also quasi 28% Erhöhung, rausgegangen. und hat seine Taktik Flood the Zone with Shit einfach pure Ablenkung durchgezogen. Und ich finde daran so interessant zu sagen, okay, du hast eigentlich wahrscheinlich durch diese ganzen Memes, wo man sagen kann, okay, das bietet aber mehr Aufmerksamkeit, damit wird die Aufklärung beschleunigt, hast du eigentlich nur eine Victimization von den Opfern zum zweiten Mal, weil dadurch, dass sie sichtbar gemacht werden, werden sie durch diese Ironie und Memes aus meiner Sicht unsichtbar gemacht. Und Donald Trump, der diese Ablenkung mit neuen Themen halt bewusst nutzt, um nichts dazu sagen zu müssen, aber trotzdem halt nicht zu schweigen. Und ich fand interessant, dass es da, zumindest wenn man seinen Truth Social Postings folgt, auf jeden Fall einen Zusammenhang gab.
Ganz viele Themen auf einmal, also nochmal einen Schritt zurück nochmal zu Andrew. Also der wurde ja beraten, damals bei seinem desaströsen BBC-Interview, damals sozusagen von der PR-Maschinerie des Palastes. So. Mhm. Und ich finde manchmal, ich weiß nicht, wie es dir geht, ich habe manchmal, wenn ich mir sowas von außen angucke, dann stelle ich mir immer vor, wie das intern bei denen abgelaufen ist. Ne? Weil die saßen ja zusammen und da gebe ich dir Brief und Siegel drauf, da hat einer gesagt, wir machen den Diana-Move. Wir machen ein ganz großes Interview damals mit der BBC und da erzählst du mal und erzählst du auch nochmal, dass du deinem Land gedient hast und so kam es dann wahrscheinlich zu der Aussage, ich schwitze seitdem ich im Krieg war nicht mehr. Und die haben wirklich gedacht, das ist ein ganz großer Befreiungsschlag, genauso wie damals das Interview mit ihr. Und es ist, ich glaube, dass es bis heute dieses Interview ja der Grund ist, warum Andrew so wahnsinnig im Zentrum steht. Weil es gibt ja nochmal ganz andere Player in diesem ganzen Kontext, die das Gleiche und Schlimmeres gemacht haben. Aber trotzdem ist er ja der extremst im Zentrum steht. Und ich glaube, das ist aufgrund dieser unglaublich desaströsen PR-Maschinerie damals und natürlich auch aufgrund der Fotos, die es gab, seine Aussagen zu diesen Fotos, I can't recollect meeting this woman ever. Und ja, das Foto ist aber echt, ja, wüsste er jetzt nicht, könnte man ja fälschen.
Ja.
Dann hat er danach, obwohl ich der festen Überzeugung bin, dass er da ein ganz großer Treiber ist und er natürlich sozusagen jemand ist, der jetzt mal Hausfrauenpsychologie oder Hausmannpsychologie von ganz weit weg, aber ich glaube, dass er jemand ist, der das damals selber sehr, sehr stark getrieben hat und sich da wenig reinreden lassen, hat das natürlich alles geblamed auf sein damaliges Team, hat die alle ja rausgeschmissen vom Palast. Und hat sich dann Andrew Wiggins geholt, der ihn ja auch beraten hat. Das hat ja auch bis heute nichts geholfen. Und jetzt ist er ja, und was ja ganz spannend ist, ist er ja abgeschnitten von allen Privilegien und auch sozusagen Geld. Also er hat im Moment ja nicht mehr die Möglichkeit, sich ein gutes Team zu holen. Das heißt, der wird relativ alleine sein. Und was man ja so hört, ist, dass er eigentlich umgeben ist von so einem restloyalen Team, angeführt von Fergie, die jetzt auch nicht dafür bekannt ist, eine Top-Beraterin in Sachen PR zu sein. Und ich glaube, das ist schon, das muss man sich wirklich mal vergegenwärtigen. Der sitzt da jetzt und ist eigentlich auf sich zurückgeworfen, hat keine finanziellen, keine kapazitären Mittel mehr. Und dementsprechend sieht das, glaube ich, bei ihm jetzt auch nochmal, wird es immer düsterer werden, weil er jetzt überhaupt keine vernünftige Beratung mehr hat.
Das Interview war 2019?
2019.
Ja. Das heißt, wir haben eigentlich den Fall, dass ein Interview, was mittlerweile 8 Jahre zurückliegt, dafür gesorgt hat, dass jemand seine Königsprivilegien nicht mehr hat, dass Lügen rausgekommen sind und dass diese ursprüngliche Offenbarung ja eigentlich der größte strategische Fehler war. Mhm. Wenn wir uns jetzt vorstellen, ich will jetzt gar keinen Namen sagen, weil man darf keine Menschen hier mit reinwerfen, die damit nichts zu tun haben, aber ich habe mich gefragt, was wäre jetzt, wenn das Jan Böhmermann betreffen würde? Oder was wäre, wenn das jetzt irgendjemand in Deutschland betreffen würde? Was würdest du denn grundsätzlich so jemanden raten, der vielleicht, ich sag mal, nur im Kontext dessen genannt ist, weil er zu dem Zeitpunkt, keine Ahnung, auf der Yacht geputzt hat oder so?
Ja, erstmal muss man unterscheiden. Ich meine, es ist ja schon mal so, dass einfach, was mich wahnsinnig aufregt ja schon wieder, ist ja, dass ja ganz viele Namen von Leuten gesagt werden, die in diesem Epstein-Fall stehen. Und da muss man ja wirklich fairerweise sagen, das ist ja die gesammelte Korrespondenz. Das heißt, da steht auch Angela Merkel steht drin, wie man ja weiß, weil irgendwelche Newsletter versandt worden sind, wo ihr Name vorkam oder sie genannt worden ist in der Mail. Das heißt, erstmal sozusagen in der Korrespondenz aufzutauchen, ja, ist ja erstmal nicht das Thema. Das Thema ist einfach, und das ist auch ja auch nochmal komplexer, ist, der ist ja, wann war das? 2000, ich vergesse es leider immer. Wann ist er denn das erste Mal verknackt worden?
2008,
genau. Also auch hier muss man ja sagen, ne, wenn du eine Insolvenz hinlegst, wenn du betrügerisch machst, wenn du das machst, dann sind das die Einfälle. Aber da ist ein convicted felon wegen Kindesmissbrauch und trotzdem macht man mit dem Geschäfte. Ja? Also das ist alleine schon so ein Fall, erstmal moralische Frage, wie kannst du es vor dir selber rechtfertigen? Ich könnte es nicht. Aber wie kommst du dann im Nachhinein raus? Weil du kannst ja nicht mal sagen, ich finde selbst, wenn du jetzt sagst, ja, ich habe mit dem Geschäfte gemacht, aber ich war ja nie auf einer von den Partys. Ich habe ja das und das gar nicht gemacht. So, das war für mich. Selbst das ist, finde ich, wirklich nur eine halbgare Thematik, weil, wie gesagt, man wusste sogar, dass er dass er verknackt worden ist, deshalb zu Recht und ein Urteil gesprochen worden ist. Und das kann mir ja gar keiner erzählen. Jeder wusste ja, was da passiert. Offensichtlich, also es ist ja, jeder wusste ja sozusagen, dass es dieses Island gibt. Jeder wusste, dass das Ding Lolita Express heißt und so weiter, das Flugzeug so heißt. Das heißt, es ist außer totale Transparenz, totales Bitten um Entschuldigung, totales Einsehen, kannst du nichts machen, weil du sagen, das nicht rechtfertigen kannst, ja. Sozusagen mit so einem Menschen ja. Geschäfte zu machen. Also ich zu keinem Zeitpunkt konntest du es rechtfertigen, meiner Meinung nach.
Ist super interessant, denn ich habe mir auch die Frage gestellt, okay, wie würdest du denn in der Öffentlichkeit überhaupt noch Transparenzpunkte gewinnen? Was musst du sagen, damit überhaupt irgendwie die Leute glauben, okay, die nehmen diese Vorwürfe ernst, obwohl sie mit einem verurteilten Sexualstraftäter noch Geschäfte gemacht haben? Und es gibt diesen Leitspruch von Document Don't Create, also viele Leute, die jetzt Startups aufbauen, die nehmen die Community von Tag 1 mit. Und ich glaube, jeder Konzern, der daran beteiligt ist, bräuchte eigentlich seine eigenen Investigativjournalisten. Also genauso wie viele große Konzerne ja in der NS-Vergangenheit es so gemacht haben, dass sie Historiker beauftragt haben, selber zu schauen, okay, wie war eigentlich unsere Rolle damals sehr tragisch als großes deutsches Unternehmen. Und ich glaube, das, was es jetzt bräuchte, ist, dass die großen Konzerne und allen voran jetzt, weil es die letzten Tage ja auch super präsent war, die Deutsche Bank, sich ihren eigenen Investigativjournalisten holt, der, ohne dass es irgendwie redigiert wird, jeden Tag ein Update macht, hey, ich habe herausgefunden, der Prozess hat da und da versagt, hey, ich habe herausgefunden, unsere Vertriebschefin hat gesagt, davon brauchen wir noch mehr und Epstein hatte 20 Konten. Mhm. Jetzt ist aber die Frage, befeuern wir mit so einer übermäßigen Aufklärung nicht eigentlich die Medienpräsenz von den Menschen, die dort, wie du sagst, wie eine Angela Merkel oder so, genannt sind, wo die Medienunternehmen sagen, okay, Epstein und Merkel, das klickt sich einfach gut, auch wenn das keine Meldung ist, klassische Schaufensterpresse. Mhm. Befeuern wir mit dieser übermäßigen Aufklärung nicht eigentlich, dass noch mehr Leute, die vielleicht nichts damit zu tun hatten, aber dort genannt wurden, quasi mit reingezogen werden? Oder
natürlich.
Ist die Transparenz, die Unternehmen halt an den Tag legen können, die da irgendwie dran beteiligt waren, realistisch? Kann man überhaupt noch was gewinnen? Und ich hasse es zu sagen, nicht zu antworten und schweigen ist irgendwie eine gute Strategie. Aber man sieht ja an Maxwell, die ja irgendwie diese Taktik auch fahren musste. Ich frage mich auch, wer denkt jetzt auch, dass sie sich aus dem Gefängnis, in dem sie verurteilt ist, jetzt noch äußert, während Trump auf pure Ablenkung pocht?
Naja, also auch wieder ganz viele Sachen. Also erstmal, also bei Maxwell würde ich sagen, das ist ja wahnsinnig interessant, was da gerade passiert. Also man muss sagen, Warum kommunizierst du? Du kommunizierst ja, weil du was erreichen willst für dich. Also jetzt mal abgesehen, Leute, die aus kompletter Eitelkeit irgendwas erzählen, weil sie gerne gesehen werden wollen. Aber eigentlich willst du ja kommunikativ was erreichen. Du willst irgendwie nach vorne kommen, du willst dir eine Reputation aufbauen, am Ende wird alles zur Zahl, am Ende willst du durch Kommunikation Geld verdienen.
Ja.
So. Sie redet nicht. Warum redet sie nicht? Also, weil eigentlich ist ja die Frage, was kannst du erreichen dadurch, dass du sprichst? Oder was erreichst du dadurch, dass du nicht sprichst? Sie sitzt schon im Knast. Ja? Warum redet sie nicht? Weil sie vielleicht leben bleiben will? Ja? Also, kann ehrlich gesagt, ist ein valider Grund zu sagen, ich möchte weiterleben, darum rede ich nicht. Der andere Grund ist, das haben wir jetzt ja gerade gesehen, dass ihr Anwalt, David Oscar Marcus heißt der, glaube ich, dass der ein ziemlich unverhohlenes Angebot ausgesprochen hat und gesagt hat, sie würde aussagen und hat auch ziemlich klar durchscheinen lassen, dass er die beiden Ex-Präsidenten damit entlasten wird. Aber dafür müsste sie begnadigt werden. Das heißt sozusagen, sie legt dann ziemlich kommunikativ einen ziemlich spannenden Chip, indem sie dem Präsidenten der Vereinigten Staaten ein ziemlich unverhohlenes Angebot macht. Ich kommuniziere, ich spreche, dafür möchte ich meine Freiheit. Und das Irre ist ja, dass jeder, der da drauf guckt, sagt, kein Mensch wird das Angebot annehmen. Aber ich glaube, da ist ein Präsident der Vereinigten Staaten, der sich das gerade im Moment ganz gut überlegt, der das nicht sofort auf Truth Social geantwortet hat, gesagt hat, never ever werde ich die Frau, die in dem Teufelsnetz tausende von Kindern missbraucht hat, auch nur freisprechen. Er hat bis jetzt sich dazu meiner Meinung nach nicht eingelassen, weil, und da kommen wir wieder zurück zu den alten Mediengesetzen, die nicht mehr gelten, ich glaube, in seiner Welt und in der Welt seiner Anhänger, wenn die ihn freispricht, wenn die sagt, mit ihm war nie irgendwas, ja, dass das funktioniert. Das würde er mantraartig wiederholen. Und wenn die Leute sagen, ja, aber dieses Whitewashing, die Whitewashing-Aussage hat er ja nur bekommen für den Pardon, das wäre den Leuten am Ende egal. Und ja, ich glaube, was du gerade gesagt hast, das ist spannend. Und das hat ja die Seite auch noch nicht verstanden. Ist, wie gesagt, die alten Mediengesetze gelten nicht mehr. Also du siehst ja, dass zum Beispiel ein Steve Bannon, der ja sozusagen der Medienberater von Epstein war am Ende, dass der gesagt hat, selbst jemand, der eine schreckliche Figur wie ein Bannon, aber der ja wirklich, was die neuen Medien angeht oder das Spin-Doctoring, einfach trotz dessen einfach auf eine diabolische Art und Weise, aber brillant ist, selbst der hat ja nur gesagt, in den Aufzeichnungen, ja, wir müssen dich wieder als Philanthrop darstellen. Das ist so alt gedacht, so dieses so, du machst was Böses, ja, mach mal Charity, ja, also im weitesten Sinne, und da, als ob das irgendwas hilft. Bei Bill Gates, was hat der versucht? Bill Gates hat einfach gelogen. Bill Gates hat einfach gesagt, was weiß ich, warum ich da in diesen Mails drin stehe von ihm, und ich hätte angeblich Antibiotika mir besorgt oder besorgen lassen, um die Geschlechtskrankheit, die ich mir irgendwie von irgendwelchen russischen Damen eingehandelt habe, bei meiner Frau irgendwie auszumerzen. Was ist passiert? Die Frau hat mit, also früher hättest du lügen können, weil er als einer der reichsten Männer der Welt das Sprachrohr hat. Jetzt hat seine Frau einen eigenen Podcast und hat ihn mit 3 Sätzen völlig zerschlagen. Und indem das Messer nicht in den Rücken, sondern indem das Messer schön von vorne in die Brust gerammt, indem sie gesagt hat, das ist, mir tun die Mädchen leid. Es erinnert mich an die schlimmsten Szenen meiner Ehe und der Kontakt zu diesem Menschen ist einer der Hauptgründe, warum ich mich von ihm getrennt habe. Und ja, diese 3 Sätze im eigenen Podcast, wann hätte eine Ehefrau früher einen eigenen Podcast gehabt? Ja? So, und diese ganze Lügen von Bill Gates sind da in sich zusammengefallen. Und Epstein hat ja auch mal, das geht ja auch aus den Files hervor, auch PR-Legende Richard Branson, ne, der auch bekannt geworden ist mit seinen mit tollen Fotos von seinen Fliegern und mit irren Fotos. Und den hat er gefragt. Und dessen toller PR-Rat war, ja, du musst dein philanthropisches Engagement wieder nach vorne stellen. Und du musst ein Endorsement, du musst Bill Gates dazu bringen, dass er öffentlich sagt, dass du ein brillanter Typ bist. Also ja, wenn du siehst, dass diese, wie die selber witzigerweise versucht haben, mit alten Medienweisheiten, ne, mach mal ein bisschen Charity und mach mal das und oder lüg am besten, durchzukommen, und dass das alles implodiert, finde ich maximal interessant.
Okay, das heißt, wenn ich richtig verstehe, war es früher so, dass man sich quasi so ein Zielbild, so eine Rolle geben konnte und sagen konnte, okay, diesen Charakter möchte ich jetzt durch Kommunikation erreichen, oder das ist so eine Eigenschaft, die
du konntest früher, in der Kunst gibt es den Begriff der Übermalung, ja, dass wenn ein Bild restauriert werden muss, dann wird es bemalt, und über die Jahrzehnte oder teilweise Jahrhunderte kann es passieren, dass das Original hinter einem totalen neuen Werk verschwindet, weil es so häufig übermalt und restauriert worden ist, dass das Original dahinter ist. Ja, wenn du hier oben in unseren Newsroom gehst, da ist oben auch ein großes Wandgemälde. Da waren 6 Schichten Farben drüber. Das heißt, das Original verschwindet hinter 6 Schichten. Und genauso ist es auch ein bisschen in der Kommunikation gewesen. Und damals, und das ist das, was ich sagen möchte, damals gab es keine Demokratisierung der Produktionsmittel, sondern da hatten gerade mächtige Männer, die das Geld hatten, die Kanäle hatten, die hatten die Macht, das Narrativ nach außen zu bringen. Aus was für Gründen auch immer. Über traditionelle Medien oder über ihre eigenen Kanäle. Die haben Bilder produziert, die haben Stories produziert. Und das hat immer wunderbar geklappt. Und wenn du dann halt irgendwie, dann hattest du irgendwie, ja, dann ist der dann damals 2008 wegen irgendwas verknackt worden. Aber guck mal, neben wem der steht. Der steht neben Prince Andrew, der steht neben Bill Gates, der steht neben Bill Clinton. Also so schlimm kann der ja nicht sein. Und das funktioniert heute halt einfach nicht mehr.
Finde ich super interessant, weil dann ist ja die Frage, wenn das Übermalen nicht mehr funktioniert, weil quasi die Medienmacht sich dezentralisiert, so, das wissen wir alle. Dann ist ja die Taktik von Trump eigentlich zu sagen, okay, ich gehe jetzt mit ganz anderen Themen raus, indem ich einfach ablenke, dieses Feld der Feeds an Aufmerksamkeit nehme und sage, okay, wenn das kommt, dann muss ich einfach nur noch provokanter zu einem anderen Thema werden und mich dazu noch mehr äußern. Ja, eigentlich eine Taktik, die trotz dessen, dass er aus dieser alten Elite kommt, wahrscheinlich zum Ziel der Desinformation und völligen Verwirrung die erfolgreichste ist, die in dem Fall zu sehen ist.
Das ist, oder? Ja, das ist ja der Kern von Flood the Zone with the Shit. Also er sagt ja, also das ist ja sozusagen, das ist immer so ein flotter Satz, aber was dem zugrunde liegt, ist ja die Idee zu sagen von Steve Bannon, die Öffentlichkeit ist und die Medien sind maximal in der Lage, sich um zwei Themen zu kümmern. 2 bis maximal 3 Themen, dafür reicht die Aufmerksamkeit aus. Und wenn wir es schaffen, so viele Themen zu platzieren, dass das nicht mehr, dass das Thema in den Hintergrund rückt. Das ist eine klassische Form von Desinformation.
Ja.
Und das funktioniert wunderbar. Und es gab mal eine ganz tolle Kolumne, ich weiß gar nicht mehr wo, aber in Amerika. Und es ist, und die hieß, war die bei Vox? Ich weiß es nicht mehr. Aber die hieß, What Trump Changed While You Weren't Looking.
Ja,
Und das war, und das ist einfach absolut brillant, weil darum geht es. Und ich glaube zum Beispiel auch nochmal kommunikativ. Schöne Szene übrigens, in dem Film der, wie heißt er mit Kevin Spacey? Die üblichen Verdächtigen. Der größte Trick des Teufels war es, alle glauben zu machen, dass es ihn nicht gibt. Und ich glaube zum Beispiel auch nochmal kommunikativ, der größte Trick von Donald Trump ist bis heute, die Leute glauben zu machen, dass er ein Idiot ist. Ja? Und wenn du musst dir ja nur anschauen, bis zum heutigen Tage, wenn du dir alle Late-Night-Show-Hosts anguckst in Amerika, Late-Show, Kimmel, Fallon, egal wer, die stellen ihn weiterhin als einfach grenzdebilen Typen da. Und das ist kommunikativ, ist es am Ende eine totale Meisterleistung, weil es immer ablenkt von dem System, was dahinter ist und von dem total kalten Kalkül. Ja. Und dieses, die Leute glauben zu machen, das ist, ne, dass dass da irgendwie ein intellektueller Trampel am Werk ist, ja. Gibt ihm unfassbar viel Beinfreiheit.
Ja.
Und das ist genau das ist bis heute das, was total aufgeht, meiner Meinung nach.
Was ich besonders absurd fand, war, um auch nochmal ein Statement in die Runde zu werfen dazu, was sagen denn eigentlich die neuen Medien in den alten Medien über Vorwürfe gegen sie? Und ich nehme mal TikTok als Beispiel. Bei TikTok war es so, dass bei den 200 Millionen US-Nutzerinnen und Nutzern zeitweise in den Direktnachrichten der Begriff Epstein gesperrt wurde. Das heißt, die Nachrichten wurden nicht verschickt oder waren unsichtbar. Und TikTok hat dann als offizielle Begründung einen Serverausfall bei Oracle, ihrem neuen US-Anbieter und Eigentümer, verantwortlich gemacht. Und da finde ich wieder absurd, weil da kommen wir wieder zu dem Punkt, okay, eigentlich haben wir es so einfach gemacht, den Verschwörungstheoretikern den Nährboden zu geben, wenn die absurde Behauptung für so eine Zensur, auch wenn sie nur zeitweise war, am Ende ja ein technischer Fehler sein soll.
Ja.
Glaubst du, das ist ein wohlüberlegtes PR-Statement gewesen oder was hätte man stattdessen eher sagen sollen?
Also dass ein Stromausfall dafür zuständig sein soll, dass einzelne Wörter gesperrt sind und vor allen Dingen die, ist natürlich kein wohlüberlegtes. Und in dem Fall müsste man sich ja sogar überlegen, dass man sagt, das ist ja auch ganz häufig so. Also das kennst du auch, dass die Wahrheit teilweise absurder klingt als die,
als die Ausrede.
Das heißt, in dem Fall nehmen wir mal eher an, wäre es so gewesen, wäre meine Reaktion in dem Fall gewesen, das können wir so nicht sagen, weil es glaubt uns kein Mensch.
Ja.
Also die Situation hast du ja auch. Ja. Und die Frage ist dann sogar, ob du dann sozusagen nicht die Wahrheit frisieren musst, aber ob du sozusagen dann das Statement so anpassen musst aus irgendeinem Grund und vielleicht sogar irgendwie einen Fehler auf deiner Seite an der Stelle zu geben musst, weil du sagst, die Wahrheit ist so absurd, ja, und das, wie gesagt, das kennst du auch aus deinem täglichen Business, dass man am Ende sagt, können wir es eigentlich gar nicht genau sagen, weil das ist so verwirrend und so verstörend und auch überhaupt nicht aufnahmefähig. Wir müssen gucken, was wir da machen. Also ich glaube, technischer Fehler es geht ja nicht darum, dann die Unwahrheit zu erzählen, aber es geht darum, unter Umständen so zu verknappen, dass es dann gar nicht den Nährboden dafür gibt. Also in dem Fall würde ich sagen, es war ein technischer Fehler, es tut uns leid. Das macht mehr Sinn, als zu sagen, ja, da hat es irgendwie geregnet und deshalb gab es dann Stromausfall. Also das
Wahnsinn.
Das glaubt einem keiner.
Ich hätte wahrscheinlich auch nur geantwortet, Aufgrund des massiven Zuspruchs an Inhalten, die die Plattform zu diesem Thema gerade bekommt, ist uns besonders wichtig, die Sicherheit dieser Beiträge zu überprüfen. Daher kam es zeitweise zu versetzten Versand von Nachrichten.
Ja, oder einfach sozusagen, dass einfach aufgrund des Aufkommens sozusagen ist da ein, das ist, also kennt ja jeder, ne? Also ein Absturz gab, ja, sozusagen, dass das System mit der Masse an Anfragen oder mit der Masse sozusagen des genutzten Wortes, Hashtags und Co. nicht klargekommen ist. Das ist ja etwas, was sofort jeder nachvollziehen kann. Ja, und dann bist du ja in dem Fall nah genug an der Wahrheit, ja, an dem, was passiert ist, nämlich, dass es am Ende ein technischer Fehler war. Und ich glaube, da muss man schon aufpassen, dass man das dementsprechend, aber gut gemeint ist halt ehrlich nicht immer gut gemacht.
Absolut. Bevor wir nochmal am Ende drüber sprechen, okay, wie geht dieser Fall jetzt eigentlich weiter in der Aufklärung, Kommunikation und so weiter, weil es passiert ja jeden Tag was. Ich will nochmal betonen, weil ich es auch so absurd finde. Ich meine, die Körper dieser Opfer, die wurden ja schon rumgereicht im Rahmen dieses fassungslosen, über Jahre andauernden Systems. Und ich habe das Gefühl, dass sie durch die Memes jetzt nochmal rumgereicht werden. Dadurch, dass sie ja nicht geschwärzt sind, dadurch, dass die Aufmerksamkeit jetzt nochmal kommt. Und du sagst, okay, es ist ja irgendwie was, es ist erstmal eine Beobachtung, dass sich das Mediensystem dezentralisiert hat. Ich stelle mir dann trotzdem irgendwie so ein bisschen die Frage, okay, ist es jetzt besser, dass wir diese Mimifizierung haben und dadurch quasi ja eigentlich die Opfer dieses Sichtbare, Unsichtbare nochmal genießen im negativen Sinne? Und ich glaube, es ist einfach total erschreckend zu sehen, wie dieses ganze System auch online, finde ich, so weit kommen konnte.
Also ich würde es ein bisschen anders sehen. Ich glaube, was wichtig ist, ist eher den Leuten zu zeigen, dass sie sich am Ende durch diese Ironisierung oder Mimifizierung oder auch dieses Abkehren von dem Thema mitschuldig machen. Also das ist, glaube ich, ein Punkt. Also dass man sagt, wie, darüber hast du nicht zu lachen. Ja, das ist nicht witzig. Und ich glaube, es einerseits, wie, das habe ich auch vorher gesagt, ich glaube, die Frage ist, die Aufmerksamkeit bei diesem Fall muss hochgehalten werden, weil sonst wird es nicht dazu kommen. Ich glaube, sozusagen der Druck, dass jetzt wirklich nochmal recherchiert wird, dass reingeguckt wird, dass, weil im Moment gibt es keinen Ansinn der Behörden, da irgendwie die Schuldigen zu finden. Und wenn du siehst, und das ist ja das Schlimme, was ist das, das kennst du ja auch aus dem Job, also wenn große Fehler passieren, dann ist es selten ein einzelner Fehler, der an einer einzelnen Stelle passiert ist. Es ist eine Aneinanderreihung von kleinen Fehlern und keiner, der die Hand hebt und sagt, das geht doch so nicht, ja? So, und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und hier merkst du ja, auch nochmal zu der Rolle der Medien in dem Fall, du merkst irgendwie, dass ganz viele Leute beteiligt waren, ganz viele Leute was gewusst haben, ganz viele Leute was gesehen haben, aber bis auf ein paar sehr mutige Frauen niemand was getan hat und niemand was gesagt hat. Und wenn wir jetzt anfangen, einerseits in so eine Mimifizierung reinzugehen, ob ich das sagen, die Wichtigkeit so hoch einschätze wie du an der Stelle. Aber was mir eher wichtig ist, ist zu sagen, wie behalten wir den Fokus auf diesem Thema, damit es Konsequenzen gibt. Weil im Moment sehe ich die Tendenz eher dahin, dass sozusagen der Fokus verschwindet. Und es gab ja die Möglichkeiten. Also ich habe witzigerweise gestern Ulf Poschardt getroffen. Und wir haben ja mal damals zusammen, gab es ja die Vanity Fair. Und als wir die Dummies entwickelt haben für die Vanity Fair, dann gab es mehrere Dummies und da waren immer amerikanische Geschichten drin, die wir übernommen haben aus der Original Vanity Fair. Und die einzige Geschichte, die in jedem Dummy war, war das Porträt über Epstein. Weil wir diese Geschichte damals so toll fanden. Also diese Geschichte von diesem Richard Gere-ähnlichen Typen, der irgendwie eine eigene Insel hat und die ganze New Yorker Society bestimmt. Das war ein unglaublich tolles, also in unserer Wahrnehmung damals, ein unglaublich tolles Porträt. Und diese Idee zu sagen, gibt es solche Figuren auch in Deutschland? Es geht nicht um irgendwelche C-Promis oder Ähnliches. Es geht sozusagen um so eine verborgene Gesellschaft. Und da dann im Nachhinein mitzubekommen, dass dieses Porträt, was ja eine Hymne war, The Talented Mr. Epstein, dass da einfach der ganze Teil von Graydon Carter, dem Chefredakteur, den wir damals so großartig fanden, aus einer Angst und aus einer Furcht und vielleicht aus anderen Gründen auch noch rausgenommen worden ist. Das fand ich so, weil der hätte es zum Beispiel damals stoppen können. Der hätte, ich glaube, wenn damals zu einem, so einem Zeitpunkt, in diesem damals noch so mächtigen Zentralorgan der Society, das da entstanden wäre, der hätte dem Riegel vorschieben können. Und der muss sich zutiefst schämen, dass er damals eingeknickt ist. Weil er hat sich entweder erpressen lassen oder sah man ja in der Reportage, dass da irgendwie abgetrennter Katzenkopf angeblich bei ihm im Garten gelegen hätte und so weiter und so fort. Aber nichtsdestotrotz hat der ja, obwohl er diese Geschichte gelesen hat, obwohl er die eidesstattliche Versicherung dieser Mädchen hatte, nicht die journalistischen Eier gehabt, das zu veröffentlichen. Und der muss sich wirklich zutiefst schämen, weil er sagt, das wäre die Aufgabe gewesen, von einem Journalisten mit Anstand was zu verhindern.
Absolut. Ich finde es rückwirkend auch, also ich glaube nicht, dass heutzutage so ein Skandal wie Epstein nochmal passieren könnte, weil A, die Hemmschwelle, zumindest auch gerade in Europa, für Leaks und große Berichte, die draußen stehen. Was meinst du,
ist das nochmal so ein System wie Epstein?
Ich glaube nicht, dass so ein System nochmal geben würde.
Stopp, aber ganz kurz. Wir hatten Weinstein, wir hatten P. Diddy, wir hatten, also das...
Ja, aber wir hatten jetzt kein System, toi, aber was in den letzten 5 Jahren... nochmal, also wer weiß, ob es vielleicht erst in 10 Jahren rauskommt.
Ja.
Genau.
Wir hatten ja mal eine Versicherung, die die VIP-Bändchen verteilt hat, damit der Vorstand die schönsten Frauen hat. Also ich glaube,
ich bin der Meinung, trägt Social Media schon dazu bei, dass diese Dinge eher aufgeklärt werden. Ich finde es ein bisschen absurd. Ich glaube, damals hat wahrscheinlich kaum jemand damit gerechnet, dass irgendwann mal das Internet und die Feeds so aufgebaut sind, dass all diese E-Mails geleakt werden könnten. Also es wirkt zumindest für mich nicht so in der Kommunikation, die es damals gab. Und jetzt, wenn ich überlege, wie es...
Deine These ist, dass du sagst, du glaubst, in Europa oder insgesamt, dass das jetzt sozusagen der letzte große Fall war, weil sozusagen die Aufmerksamkeit des Internets so groß ist, dass sowas eigentlich nicht mehr möglich ist.
Ich glaube, dass dadurch, dass die Hemmschwelle gesunken ist, ab wann man über sowas berichtet und wir nicht mehr diese zentralisierten Medienmächte haben, sondern das ergänzt wird durch Social Media, eigentlich der Punkt, an dem das kritisch gesehen werden würde, bei neuen Systemen schon so früh kommen würde, dass wesentlich mehr Investigativberichte zu einem früheren Zeitpunkt über sowas kommen würden.
Ich glaube, also das sehe ich wirklich zu, also aus so vielen Gründen, wo ich gar nicht weiß, wo ich anfangen soll, anders, weil ich glaube, dass alleine deshalb, dadurch, dass du so eine Überinformation hast, also dass wie gesagt, dieses alte Mediengesetz, irgendwas bleibt immer hängen, das ist heute nicht mehr so. Das siehst du ja. Früher ist ein Politiker zurückgetreten, ist Cem Özdemir zurückgetreten, weil er beruflich erflogene Bonusmeilen privat eingesetzt hat. Ich meine, das ist ein Witz und das war ein Riesenthema. Heute, wenn heute das Gleiche passieren würde, müssen wir mal Cem Özdemir fragen, was würde der machen? Der würde sagen, ja, wusste ich nicht. Dann würde der eine Woche abwarten und dann sind wieder 10.000 andere Dinge passiert. Und dann ist sein Thema wieder ganz hinten auf der Agenda. Also ich glaube, die aufklärerische Kraft des Netzes, und das sagst du ja selber gerade durch das Thema Mimifizierung, ist ja sozusagen, die gibt es, aber gleichzeitig ist es natürlich sozusagen so ein Overload an Information und Desinformation und Fake News und Co., dass ja sozusagen diese angestoßene Form der Aufklärung ja sofort wieder, ja, übermalt wird. Weißt du?
Ja, absolut. Ich glaube da, also ich könnte jetzt meine gleichen Argumente nochmal bringen. Ich glaube, am Ende Social Media ist halt die Plattform und du kannst es halt entweder nutzen zum Positiven und das als Investigation Research nutzen oder du hast halt das Problem, dass wenn es dann so groß wird, alle Leute Ablenkungsmanöver planen, Nebelkerzen zünden und so weiter. Aber ich glaube
Dass ich dich nochmal unterbreche und vor allem, also, dass du echt, und das spricht ja menschlich und für dich und deine humanistische Erziehung, aber ich glaube, du vergisst eine Sache. Leute, die solche Triebtäter sind, da können wir auch gerne gleich nochmal drüber sprechen, was ich auch noch in der Wahrnehmung dieser Leute falsch finde oder was, aber die denken ja nicht vorher, mache ich das jetzt, weil das könnte ja rauskommen. Wenn du dir anguckst, erstmal wie diese Männer untereinander kommuniziert haben, vollkommen offen, wenn du dir in diese Files angehst, die schreiben sich Mails. Und da ist ja irgendwie, bring dein Harem mit von Richard Branson, ist ja noch wirklich das Verdeckteste. Also wirklich toll und hier bringst du die vorbei und ich habe hier eine russische, die kann zu dir in den Palast kommen. Das ist ja völlig abgefahren. Also das ist ja eine offene Form der Kommunikation. Also mir wurde mal beigebracht früher im beruflichen Kontext, alles, was du schriftlich formulierst, soll so formuliert sein, ja, dass es, wenn es an die Öffentlichkeit gerät, es kein Richtig. Problem gibt. So.
Das haben sie ja komplett missachtet.
Komplett, ja, aber warum? Und da musst du eigentlich sagen, diese zwei Gedanken dazu. Was hat Epstein gemacht? Er hat die zwei größten Triebfedern der Menschen, Sex und Geld, zusammengebracht. Und er hat einmal Menschen einfach die von ihm in eine finanzielle Abhängigkeit gebracht, ja, das sowohl die Frauen als auch angefangen bei den 14-jährigen Mädchen in Palm Beach, die er aus der Schule rekrutiert hat. Übrigens auch noch, wenn man sich die anguckt, das erste Sex-Schneeballsystem, also auch so, wie er sein finanzielles Business gemacht hat, hat er auch dieses Business gerannt, ja. Das heißt, das ist das eine, und das andere ist, da hast du einen Schlag von Menschen und natürlich von Männern, also auch eine Mette Marit. Ich glaube, als ich damals angefangen habe, Leute journalistisch zu interviewen, hat mir mal Sven Michaelsen, der beste Interviewer des Landes, gesagt, du musst dir immer vorstellen, egal vor wem du sitzt, das Leben dieser Leute ist so unfassbar langweilig. Ja, du denkst, du sitzt da vor einem großen Schauspieler und der hat ein irre aufregendes Leben. Das Gegenteil ist der Fall. Es ist so unfassbar langweilig, was die den ganzen Tag machen müssen. Und das musst du dir mal vergegenwärtigen. Und daran musste ich wieder denken, weil ich glaube, dass auch diese Männer, die er sich da akquiriert hat, warum hat er das übrigens gemacht? Er hätte ja seine eigene Perversion ausleben können. Er hatte, da war ja ein System dahinter.
Ja.
Warum hat er die in diese Abhängigkeit gebracht? Ja?
Aber Philipp, das hat am Ende. Also ich glaube wirklich nur, wenn es jetzt diese Insel geben würde, dann hättest du als erstes den Piloten, der einen TikTok drüber macht, dann hättest du mit 800 Flight Tracker, die auf Reddit schon veröffentlichen würden, wo das Flugzeug herkommt. Ich glaube, das Ausmaß der Geheimnistuerei ist in Zeiten von Social Media nicht mehr möglich. Plus, ich sehe wirklich die Hemmschwelle für jegliche Form von MeToo-Geschichten in den deutschen Wirtschaftsmedien so massiv senken.
Das Netz ist ja nicht in den letzten Jahren erfunden worden. Also das glaube ich nicht. Ich glaube, dass am Ende bedienen ja sozusagen diese Geräte immer noch Menschen. Und wenn du den Menschen etwas Stärkeres an die Hand gibst, was sie in eine Abhängigkeit bringt, wirst du sozusagen nicht TikTok und Co. deine Öffentlichkeit reinbringen, die du vorher nicht hattest. Das glaube ich nicht. Also das sehe ich wirklich komplett anders, weil ich glaube sozusagen, dass die Leute das tendenziell eher noch stärker darauf geachtet wird, die Sachen geheim zu halten. Das glaube ich. Aber ich glaube nicht, dass du einen Pilot, dass du immer noch einen Pilot findest, der das Fünffache verdient für so einen Flug, wie er sonst dafür bekommen würde, und dann einfach schön die Klappe hält.
Absolut. Ja. Okay, wir kommen zu unserer letzten Frage, und das ist natürlich so ein bisschen die Frage in die Zukunft, wie wird es weitergehen? Wir können jetzt alle bei so einem absurd schlimmen Skandal und Thema und System jetzt ja nicht wirklich in die Glaskugel schauen. Glaubst du, oder was ist deine These, was wird uns in den nächsten Monaten diesem Skandal noch erwarten? Ganz knapp und kurz.
Ich glaube, dass es einen ganz großen Informationskrieg gerade gibt und dass es wirklich sich in den nächsten Wochen entscheiden wird. Und da gibt es viele Faktoren, die da reinspielen. Gewinnen die Opfer die Oberhand kommunikativ und schaffen es, ihr Narrativ so zu platzieren, dass es wirklich strafrechtliche Konsequenzen gibt? Wird der Druck auf die Behörde so groß durch eine Form von Kommunikation, dass es hier Konsequenzen gibt? Oder gewinnt die andere Seite, indem sie es schafft, das Thema platt zu machen mit anderen Themen, mit Desinformationen, mit Aussitzen, und wir reden in zwei Wochen gar nicht mehr darüber. Also ich sehe da wirklich nur schwarz und weiß. Also entweder das ist wirklich, dieser Shitstorm hat die Fähigkeit, wirklich die westliche Welt, Amerika, wirklich in den Grundfesten zu erschüttern, ja, oder wir reden in zwei Wochen über den neuen Freund von Kathi Hummels.
Ja. Wenn wir jetzt bei Böhmermann, müssen wir eigentlich zum Abschluss noch mal eine Anekdote reinbringen für eine Person aus Deutschland, die vielleicht dann was zu tun haben könnte, um dann die Ersten zu sein, die das öffentlich gemacht haben. Haben wir diese Infos, Gott sei Dank, und hoffentlich nicht. Und B, ist das nicht unser Stil. Ich sehe tatsächlich schwarz. Ich glaube, dass dieser gesamte Traffic von Ablenkung, von Verschwörungstheorien schon längst dazu geführt hat, dass eine juristische Aufklärung fast unmöglich ist. Mhm. Ich glaube, wenn wir uns in 10 Jahren an Epstein erinnern, dann erinnern wir uns leider nur an die Memes, zumindest für die Generation, die auf diesen Kanälen lebt. Und ich glaube auch in Summe, dass das leider die leidtragenden Opfer auf eine ganz unangenehme Weise sichtbar macht, aber nicht das, was sie erfahren und verdient haben. Und deswegen können wir eigentlich nur hoffen, dass so ein Skandal, toi toi toi, auf jeden Fall nicht nochmal passiert.
Ja, also ich würde gerne nochmal 2 Gedanken einmal so separat mal reinbringen, können wir gucken, ob wir sie nutzen können. Also ich glaube, auch mal analog dazu, was du gerade gesagt hast, es wird es immer geben, weil du sozusagen das, am Ende liegt das traurigerweise bei einigen teuflischen Menschen liegt es in der Natur. Und ich glaube, das ist auch ein riesiges, wenn du dir anguckst, es gibt ja so viele dumme Texte, gerade auf LinkedIn zu diesem Case. Und die schlimmsten haben immer diese These, Erfolg, was war das, wie da eine Zeile? Erfolg spricht dich nicht moralisch frei. Und da liegt ja sozusagen das, was, ach nee, ja, also das hat ja auch nie jemand ernsthaft behauptet. Aber die Idee dahinter ist ja zu sagen, diese Typen werden so pervers, weil sie so erfolgreich sind, dass sie sich dann alles erlauben können. Und ich glaube, dem liegt ein totales Missverständnis zugrunde, weil ich glaube, dass es nicht so rum ist. Ich glaube, es ist andersrum. Ja. Ich glaube, das sind absolute.
Du meinst die Lautstärke des Trieb hat jeder in sich drin und je erfolgreicher du wirst, desto mehr kannst du es ausleben.
Nee, ich glaube, dass der Trieb ist, nein, ich glaube, genau, also ich glaube, das ist ja sozusagen die Binsenweisheit, so, oh ja. Mensch, das ist so ein reicher Typ.
Und deswegen,
und jetzt deswegen kann der sich jetzt das alles erlauben. Und deswegen verkümmert der moralisch so und nimmt sich, was er will. Das gibt's bestimmt auch. Ich glaube nur, dass bei solchen Predators wie einem Epstein, glaube ich, dass der das so tief in sich trägt. Und ich glaube, dass am Ende diese Perversion, diese Kaputtheit eigentlich der Antrieb für seinen Erfolg sind, weil er intuitiv weiß, ich kann diesen Trieb nur ausleben, wenn ich untouchable bin. Und das ist, glaube ich, auch der Antrieb für seinen beruflichen Erfolg ist, sich untouchable zu machen, um das erstmal ausleben zu können. Das ist ein ganz feiner, feiner Unterschied. Und ich glaube, weil wenn er einen Antrieb hätte, also wenn du dir zum Beispiel anguckst, wenn du dir viele erfolgreiche Leute anguckst, viele Stars anguckst, was haben die? Haben alle eine kaputte Kindheit. Warum? Weil die alle etwas in sich haben, was sie antreibt zum Erfolg, ein schwarzes Loch, was sie mit irgendwas füllen müssen. Und es ist eben nicht Geld und Erfolg. Wenn es ihm um Geld gegangen wäre oder um Macht, hätte der ja schon längst aufhören können. Ja, dann der hatte seine Millionen, der hatte das, aber darum ging es ihm nicht. Und genauso ist es auch bei einem Weinstein und Co. Die werden nicht so an der Spitze, die kommen an die Spitze, weil die so sind. Und das wirst du immer haben. Du wirst immer solche Leute haben. Und das ist natürlich eine Speerspitze, aber du wirst immer so Leute haben, die das tun. Und das siehst du auch übrigens. Und dann, du siehst es ja auch, wenn du dir das mal psychologisch anguckst, eine eigene Insel zu haben, die Little St. Jeffreys zu nennen. Ja? Der war sein eigener Staat. Der hat sein eigenes Land geschaffen und sich auch Palm Beach ist ja verbunden mit der Brücke. Also der hat sich ja abgekapselt, der hat sich ja seine eigene Welt erschaffen, um sich dann dementsprechend ausleben zu können. Und dafür war, und das kannst du ja natürlich nur machen, wenn du diesen Erfolg hast. Das heißt, der Erfolg ist eigentlich resultiert aus dieser Kaputtheit. Und das wirst du immer haben. Und auch nochmal ich finde das Thema nochmal Geheimdienst. Jetzt kommt ja gerade die große Diskussion, ist er unter Umständen ein Agent gewesen? Ja?
Ja.
Und wenn du dir da zum Beispiel mal anschaust, also lies mal das, wenn du dir da anguckst, also ich glaube zum Beispiel auch hier, auch das Bild ist da auch schon wieder größer. Also ich meine, wir sehen ja da auch ähnlich wie Weinstein, P. Diddy, wir sehen ja hier auch ein System. Ne? Masalek arbeitet für den Geheimdienst. Tengelmann, wenn du das tolle Buch von Frau Böttcher gelesen hast, da siehst du ja auch, dass es da eine ziemlich große Wahrscheinlichkeit gibt, dass der eben nicht in eine Gletscherspalte gefahren ist, sondern irgendwo in Russland jetzt gerade lebt. Und ich glaube, bei Epstein wie bei allem ist es nochmal eine Nummer größer. Ich glaube zum Beispiel, dass der mit Geheimdiensten zusammengearbeitet hat. Aber ich glaube, wie gesagt, der war König seiner eigenen Insel, der war sein eigener Geheimdienst.
Ja.
Das ist ein eigenes Land und er war eigentlich, der hat gearbeitet wie ein Geheimdienst, aber für sich hat er so gearbeitet, um dieses System aufzustellen.
Also
aber,
was lernen wir draus? Unsere Kinder gut erziehen und wir müssen wahrscheinlich mehr Psychologen in Deutschland ausbilden, oder?
Ja, und wir müssen, glaube ich, wir müssen vielleicht in so einem Fall dann auch, also obwohl ich totaler Freund von Erfolg bin, ich glaube, wir müssen A, bei solchen Leuten wirklich ganz genau hingucken.
Mhm.
So, und das ist, klingt auch eine totale Binse, aber wirklich gerade machen und die Hand heben. Weil wenn du das siehst, nochmal, große Fehler, es ist eine Aneinanderreihung von ganz, ganz vielen kleinen Fehlern. Und ich bin leider nicht deiner Meinung, dass sozusagen die Möglichkeit des Broadcastens durch Netz und durch soziale Netzwerke da mehr Wahrheit reinbringen. Ich glaube, am Ende liegt es daran, ob es einzelne Menschen gibt, die den Mut haben, zu sagen, ich mache mit dem kein Business, das ist ein verurteilter Kinderschänder.
Ja. So, also dass man darüber
überhaupt reden muss, ist schon so krass. Und das Traurige an dem Fall ist ja, nochmal zurück zu dem Vanity Fair Porträt, es gab ja die Frauen, die geredet haben. Es gab ja die Frauen, die mutig waren. Kleine Mädchen ohne Macht, ohne Geld, ohne alles. Und die sind ja, und das ist das Schlimme, dass es diesen Drecksapparat von ihm gibt, das ist eine. Aber es gab andere Leute. Es gab ja einen Graydon Carter, der eine Geschichte hätte machen können. Aber es gab ganz, ganz viele Leute, Staatsanwälte, die Deals ausgehandelt haben. Und das System hat ja da auf ganz vielen Ebenen versagt. Das Journalistische an der Stelle und die Leute drumherum und das Juristische auch.
Ich bin aber der Meinung, und das ist mein Schlusssatz, ohne TikTok und Reddit und Co., klar, kannst du es eindämmen. Ich glaube, mit den Social-Media-Plattformen wäre das damals so nicht passiert.
Also, da überschätzt du das, glaube ich. Wirklich, am Ende sind es Menschen. Aber am Ende sind es auch immer Menschen, die es zu Fall bringen. Das ist, let's see. Also, ja. Let's see, ich hoffe sehr, dass du recht behältst. Aber das wird es immer geben,
leider. Lass uns doch zum Abschluss nochmal für die Zuschauerinnen und Zuschauer einmal sagen, okay, wie geht es bei uns jetzt weiter?
Mhm.
Es wird keine regelmäßigen Veröffentlichungszyklen bei uns geben, sondern immer, wenn man quasi was wochenlang überall in den Schlagzeilen liest,
richtig,
dann werden wir versuchen, möglichst schnell drüber zu sprechen. Dieses Mal mit 48 Stunden Vorlaufzeit und trotz dessen, dass wir beide gesundheitlich etwas lediert sind und zwar ausnahmsweise.
Mir geht's gut. Was
hast du mit deiner rechten Hand gemacht?
Ach so, ich hab einen Pedalarm. Das ist jetzt nichts Wildes.
Okay,
das ist für mich nicht. Das ist in deiner Generation ist das vielleicht eine Verletzung, für mich nicht. Aber genau, wir sehen uns das nächste Mal wieder. Also wie gesagt, das ist, glaube ich, nochmal ganz wichtig zu verstehen. Nicht wöchentlich, nicht monatlich. Wir hoffen, dass es dann bald wieder ist. Aber das Ziel ist es, wirklich einen anlassbezogenen Podcast zu machen. Wenn was passiert, wenn der Medienwald rauscht, sind wir da.
Ja. Und ich hoffe, dass wir im nächsten Mal ein Thema haben, wo nicht so viele Tragödien von Menschen und jungen Frauen hinterhängen, sondern vielleicht mal ein Unternehmen und sein Skandal aufgearbeitet
wird. Das hoffe ich auch sehr. Hat Spaß gemacht, danke.
Schön.